Tödliche Psychiatrie. So lautet die Überschrift eines Artikels in der Zeitschrift Analyse und Kritik, erschienen am 16. September 2011. Autor Thomas Voth. Thomas Voth, geboren 1960, ursprünglich Krankenpfleger, inzwischen Pflegewissenschaftler, hat in der Psychiatrie gearbeitet, Anfang der 2000er das Studium der Pflegewissenschaft in Bremen gemacht. Dann seit 2008 ist er in Kanada und hat kürzlich an der Universität Ottawa ein PhD-Projekt abgeschlossen, vergleichbar in etwa mit einer Dissertation in Deutschland. Und zwar mit einem pflegehistorischen Thema, nämlich der Rolle der Pflegenden in der Ermordung von sogenannten psychisch Kranken vor, während und nach der Zeit des NS-Faschismus. Dass im sogenannten Euthanasieprogramm zehntausende Psychiatrieinsassen ermordet wurden, ist inzwischen ja allgemein bekannt. Aber
das Schockierende ist ja, dass dieses zentral geplante, wirklich von Berlin aus geplante Töten, wo es wirklich zentrale Meldebögen gab und Transporte organisiert worden sind und das alles eben über eine Zentrale der Tiergartenstraße 4 über Berlin gelaufen ist, dass das eben 1941 offiziell gestoppt wurde und danach eben sowas einsetzte wie ein dezentrales Töten, wo man nicht sagen könnte, da gab es eine zentrale Planungskommission, sondern das war eben eher so, dass Psychiater und Pflegende vor Ort entschieden haben, wen töten wir? Und das war auch kein Töten wie in der zentralen Tötungsaktion durch Gas, sondern das war eben tatsächlich ein Töten durch Verhungern lassen, Medikamentengabe und eben einfach Vernachlässigung. Und das heißt eigentlich, dass es in bestimmten Psychiatrien wirklich Zustände herrschten, wo Menschen, ich würde eben sagen, in Bedingungen gelebt haben, die eben den KZ-Bedingungen entsprochen haben.
In der kommenden halben Stunde hören wir Ausschnitte aus einem Gespräch mit Thomas Voth.
Also dieser Punkt, haben die Ärzte jetzt den NS-Faschismus gebraucht oder umgekehrt, da würde ich eben auch sagen, dass die Psychiatrie, glaube ich, und das wäre eben meine These auch, eben schon viel früher angefangen hat, Menschen auszusortieren und eben diese Unterscheidung getroffen hat. Es gibt Fälle, die sind eben hoffnungslos und es gibt Fälle, bei denen ist eben nichts mehr möglich. Und diese Fälle waren meiner Meinung nach auch diejenigen, die dann letztlich aktiv getötet worden sind.
Dass in Psychiatrien nicht nur während des NS-Faschismus, sondern auch vorher und nachher getötet wurde, entnimmt Thomas Voth Statistiken und Akten. Diese hat er mit folgender Fragestellung untersucht.
Wie sind eigentlich die Sterberaten in diesen Anstalten, wenn die eben ungewöhnlich hoch sind? Wenn man das als Indiz dafür nimmt, dass da Menschen getötet worden sind oder zumindest vermehrt zu Tode gekommen sind, dann fällt eben einfach auf, dass es da eben Phasen gab, zumindest seit Beginn des Ersten Weltkriegs, wo eben diese Sterberaten immer wieder ansteigen. Und bisher gibt es eben wenig Forschung, die sich eigentlich gefragt hat, wieso ist es dazu gekommen.
Thomas Voth sucht die Gründe für das Morden in der psychiatrischen Praxis als solcher.
Ich glaube einfach, dass es seit Ende des 18. Jahrhunderts oder Anfang des 19. Jahrhunderts, also da, wo wirklich die Psychiatrie entsteht, so wie wir sie kennen, also eben psychiatrische Anstalten, wo Menschen eben aufgenommen werden, die klassifiziert werden als psychiatrisch Kranke. Das gab es eben vorher in dem Sinne gar nicht. Es gab keine Psychiatrien. Dass das eben bestimmte politische Hintergründe hat, die, glaube ich, darin bestehen, dass es zu dieser Zeit quasi das Interesse sich gewendet hat von, also quasi in der Industrialisierung zu erreichen, dass der Einzelne das Maximum an Leistung bringt und damit eben Wirtschaft, der im Kapitalismus dann verwertet wird, dass ich eben eher glaube, dass das Interesse der Politik sich hingewendet hat zu sowas wie die Bevölkerung als Bevölkerung zu betrachten und mehr auf solche Prozesse geachtet hat. Wie kann ich zum Beispiel erreichen, dass die Sterberate in der Bevölkerung gesenkt wird und die Geburtenrate erhöht wird? Also dass quasi es eher um so globale Prozesse auf Ebene der Bevölkerung ging. Und da, glaube ich, hat die Psychiatrie eben eine ziemlich bedeutende Rolle bekommen. Ich glaube, dass die Psychiatrie ab einem bestimmten Zeitpunkt die Aufgabe übernommen hat, zu entscheiden, was die Bevölkerung gefährdet von innen und was der Bevölkerung zugutekommt. Also mit anderen Worten, die Psychiatrie ist die Wissenschaft, die entscheidet, wer als normal und wer als unnormal klassifiziert wird. Aber das eben vor so einem Hintergrund. Wir alle wissen, dass es die Degenerationslehre gab, vor dem Hintergrund, dass jeder Anormale oder Verrückte potenziell eine Gefahr darstellt für das Wohl der Bevölkerung. Und das sind eben Theorien, die schon lange vor dem Faschismus entwickelt wurden oder sich entwickelt haben. Wenn man sich den Beginn der Psychiatrie anguckt, dann fällt eben einfach auf, dass der psychiatrische Experte versucht, eben derjenige zu sein, der definieren kann, wer gefährlich ist und wer eben nicht gefährlich ist. Und wer quasi das Erbgut des Volkes oder der Bevölkerung gefährdet und wer nicht. Und darum hat die Psychiatrie ziemlich hart gekämpft, diesen Status zu kriegen und eben einen Status zu haben, dass immer wenn es um die Gefahr des Individuums geht, eben psychiatrischer Experte gehört werden muss. Und dadurch hat die Psychiatrie, würde ich sagen, sowas wie eine Schlüsselfunktion übernommen. In der Frage entscheiden zu können, wer ist gefährlich und wer nicht. Also gefährlich jetzt von der Seite der Gewalt aus und gefährlich auch von dem Aspekt, das Erbgut der Bevölkerung zu schädigen oder eben nicht. Ich glaube einfach, dass die Psychiatrie eben in dem Moment, wo sich dieses ganze System von psychiatrischen Krankenhäusern entwickelt hat, dass die Psychiatrie dabei eine Schlüsselposition, auch eine politische Schlüsselposition erlangt hat, die einfach darin besteht, dass die Psychiatrie die Wissenschaft ist, die unterscheiden kann aufgrund eines wissenschaftlichen Wissens, wer normal ist und wer nicht normal ist und wer gefährlich ist und wer nicht gefährlich ist. Und dadurch hat die Psychiatrie eine bedeutende politische Position in unserer Gesellschaft. Und das hat dazu geführt, dass eben ja auch zu der Zeit, also zu dem Zeitraum, über den wir jetzt sprechen, die Psychiatrien ja quasi übergelaufen sind, weil immer mehr Menschen aufgenommen worden sind mit psychiatrischen Diagnosen. Und dass diese Position eigentlich dazu geführt hat, dass der Psychiater der unangefochtene Experte geworden ist, der eben darüber entscheidet, ob jemand letztlich, platt gesagt, weggeschlossen werden muss oder nicht. Und innerhalb des psychiatrischen Krankenhauses der Psychiater eine Position erlangt hat, die eben quasi, würde ich sagen, allmächtig war. Also was der Psychiater sagt, das wird ihm getan. Bevor es die Psychiatrie gab, gab es eben auch gar nicht sowas wie einen psychisch Kranken. Also jedenfalls nicht in dem Sinne so, wie wir ihn heute verstehen. Und schon gar nicht jemand, der eben im Krankenhaus behandelt werden muss. Es ist eben wichtig, sich anzugucken, wie es eigentlich dazu kommt, dass Menschen ab einem bestimmten Zeitpunkt eben in dieser Art und Weise klassifiziert werden. Das ist, glaube ich, mein Ansatzpunkt, sich zu fragen, wieso tritt plötzlich der Begriff psychisch Kranker zu einem bestimmten Zeitpunkt auf und wieso entwickeln sich dann riesige psychiatrische Krankenhäuser, die es vorher einfach nicht gab. Und wie spielt das eigentlich zusammen? Das ist, glaube ich, so mein Ansatzpunkt. Und dann ist zumindest klar, dass jemand, den wir heute als psychiatrischen Patienten bezeichnen, dass das nichts ist, was in der Natur gegeben ist, sondern dass das eben Produkt unserer Wissenschaft oder unserer Definition von normal ist.
Dieses Abgrenzen, dieses Klassifizieren, dieses Einordnen in psychisch krank oder eben auch gesund, das siehst du auch als die Wurzel dann für die Tötungen? Oder ich meine, wenn man sich anschaut, dass die psychiatrischen Drogen, die heute verabreicht sind, in der Regel auch die Lebenserwartung um 10 bis 20 Jahre verkürzen, kann man ja sagen, das hat auch nicht aufgehört.
Ich sehe das immer auch so, dass vieles von dem nicht aufgehört hat. Und der Grund dafür sehe ich darin, dass Psychiatrie eigentlich darauf basiert, dass meiner Meinung nach, dass die Therapie in der Psychiatrie darin besteht, dass ich im psychiatrischen Krankenhaus eine Realität schaffe, die quasi sowas ist wie eine künstliche Realität. Und wenn ich als psychiatrisch Kranker in Anführungsstrichen in dieses Krankenhaus aufgenommen werde, da muss ich mich dieser Realität beugen, wenn ich geheilt werden will, also oder wenn ich als geheilt entlassen werden will. Was ich damit meine mit Realität ist, dass es eben, und das weiß ich aus eigener Erfahrung als Pflegender in der Psychiatrie, dass es ja in der Psychiatrie viel darum geht, eben, wir nennen das heutzutage strukturierten Alltag. Es gibt eben eine Unzahl von Regeln, die eingehalten werden müssen. Es gibt sowas wie Arbeitstherapie oder heutzutage wird das eben Beschäftigungstherapie genannt. Es gibt einen bestimmten Ablauf des Tages, der so strukturiert ist, dass der Patient in Anführungsstrichen sich dem unterwerfen muss. Und ich glaube, das ist genau die Quintessenz dessen, wie Psychiatrie funktioniert. Eine Realität im Krankenhaus zu schaffen, die so mächtig ist, weil in dem Moment, wo jemand sich dieser Realität nicht unterwirft, dann gibt es eben diverse Zwangsmechanismen, die eben eingesetzt werden können. Und meiner Meinung nach geht es eigentlich darum, deshalb habe ich gesagt, ist für mich der Psychiater sowas wie, der hat eine gewisse Allmächtigkeit, weil eigentlich die Entscheidung des Psychiaters, die sind eben zu befolgen. Und ich glaube, dass man sogar so weit gehen kann, dass wenn ich mir zum Beispiel den Einsatz von Medikamenten in der Zeit des NS-Faschismus angucke, dann werden diese Medikamente eben eingesetzt, entweder auch als eine Art der Bestrafung, nämlich dann, wenn ich unruhig bin, obwohl ich ruhig sein muss, dann kriege ich eben Beruhigungsmittel, platt gesagt. Und aber auch als eine Form, letztlich diesen allmächtigen Willen des Psychiaters ins Innere des Patienten einzubringen. Also indem ich ihm bestimmte Medikamente verabreiche, die dazu führen, dass dieser Patient eben sich dieser Realität unterordnet. Darauf basiert eigentlich, würde ich sagen, Psychiatrie von Beginn an. Und ich glaube, dass viele dieser Elemente, die es von Beginn an in der Psychiatrie gibt, bis heute gibt, weil es eigentlich keine wirkliche psychiatrischen Erklärungsmuster gibt dafür, warum jemand eben psychisch krank ist. Danach wird zwar gesucht und das unterscheidet die Psychiatrie eben zum Beispiel von der Medizin, wo ich sagen kann, das und das organische Leiden ist eben begründet, weil die und die Körperfunktion nicht mehr funktioniert. Das geht eben in der Psychiatrie nicht, sondern in der Psychiatrie, sie basiert letztlich darauf, dass ich versuche, jemanden in etwas einzupassen, was eben in der Psychiatrie im Krankenhaus quasi künstlich als Realität hergestellt wird. Und da sind dann eben zum Beispiel die Pflegenden von immenser Bedeutung, weil das diejenigen sind, die dieses Programm eigentlich eben umsetzen. Und ich habe analysiert, was Pflegende und Psychiater über Patienten in der Akte geschrieben haben. Also ich habe mir quasi die täglichen Pflegeberichte angeguckt und angeguckt, was die Psychiater dann daraus machen. Und meine These ist, dass eben genau die Funktion der Akte ist eigentlich die, dass in dieser Akte sowas wie eine Biografie entsteht. Also es werden bestimmte Geschichten, und die werden ja selektiv rausgesucht, also die Pflegenden entscheiden, was ist wichtig zu notieren oder was ist es wert, eben aufzuschreiben. Und daraus entsteht eine Geschichte des Patienten. Also ich könnte auch sagen, der Patient in Anführungsstrichen ist das, was in der Akte steht. Und am Ende ist es eben interessant, dass der Patient befragt wird zu den Ereignissen, die eigentlich nur in der Akte registriert sind. Also er wird gefragt, warum haben die eigentlich Stimmen gehört oder solche Fragen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den du eben meintest, der Patient muss sowas wie eine Krankeneinsicht zeigen, weil nur in dem Moment, wo der Patient sagt, ja, ich erkenne mich in dem wieder, was da über mich notiert worden ist, und ja, genau das bin ich, der da, was weiß ich, nackt über die Station gelaufen ist, erst in dem Moment gilt der Patient als heilungsfähig. Wenn der Patient das aber verweigert und sich quasi in dieser Biografie, die es eigentlich nur virtuell in dieser Akte gibt, dann sind die Heilungsaussichten eben ziemlich gering. Eigentlich ist in der Psychiatrie, wenn man so will, die Realität, die wir in der Gesellschaft konfrontieren, diese Realität wird in der Psychiatrie quasi künstlich intensiviert, weil es irgendwie in so einem Kosmos ist, der von der Umwelt abgeschossen ist, und trotzdem sind es genau dieselben Mechanismen, die da zum Tragen kommen, aber eben viel intensiver. Das meine ich mit diesem Arbeitstherapie. Es gibt bestimmte Vergünstigungen, wenn man arbeitet. Es gibt eben sogar vielleicht Zahlungen, mit denen ich mir dann irgendwie bestimmte, was weiß ich, Zigaretten kaufen kann oder so, die ich mir eben nicht kaufen kann, wenn ich nicht arbeite und so. Und das sind letztlich genau die Mechanismen, die auch in der Gesellschaft funktionieren, nur dass sie hier eben ja quasi intensiviert sind und tief ins Innere des Patienten hineinreichen, weil sie dann eben kombiniert sind mit Psychopharmaka oder anderen. Wenn das stimmt, was ich eben versucht habe so zu umreißen, dass Psychiatrie einer bestimmten Logik folgt und diese Logik eben darin besteht, dass ich versuche, den Willen des Psychiaters so mächtig zu machen, dass dem Kranken in Anführungsstrichen nur die Möglichkeit bleibt, sich diesem Willen zu unterwerfen, so platt gesagt, dann hat das quasi was damit zu tun mit der gesamten psychiatrischen Theorie als solcher. Ich würde eben behaupten, darauf basiert die ganze Unterscheidung normal, unnormal und die ganze psychiatrische Praxis. Dann ist das aber nicht nur ein Problem der Institution. Also dann ist es nicht die Frage, ist es das Krankenhaus, was so funktioniert, oder die psychiatrische Anstalt, die so funktioniert, sondern dann ist es quasi die psychiatrische Theorie als solches. Und das fängt schon damit an, zu unterscheiden, was ist normales Verhalten und was nicht. Im Moment ist das natürlich so, dass unsere gesamte Gesellschaft eben eigentlich darauf basiert, dass es eben normales Verhalten gibt und eben davon abgrenzbar unnormales Verhalten gibt. Und da fängt das Dilemma eben an. Wer entscheidet darüber, wo ist die Grenze zu ziehen und so weiter. Deshalb ist das natürlich sehr theoretisch, was ich sage, aber ich glaube, es ist eben sehr wichtig, sich dem bewusst zu sein, weil damit einfach klar ist, dass wenn ich die Institution psychiatrisches Krankenhaus kritisiere, dann geht das nicht weit genug. Ich glaube, wenn man sich wieder diese Mortalitätsraten oder die Sterberaten anguckt, dann kann man sagen, dass jetzt ab 1949 nicht mehr sagen kann, dass diese Mortalitätsraten jetzt exzessiv hoch liegen. Aber das Problem ist ja, wenn du zum Beispiel sagst, in deinem Beispiel, dass Medikamente gegeben werden, die eventuell dazu führen, dass Menschen eine geringere Lebenserwartung haben, dann verwischt sich ja schon wieder diese Grenze Naja, da kann ich natürlich argumentieren, gut, sie leben 10 Jahre kürzer, aber dafür haben sie irgendwie 20 Jahre anfallsfrei gelebt oder was immer. Ich könnte aber auch sagen, naja, da wird es eben schon schwierig zu sagen, gut, ich würde jetzt nicht so weit gehen, das sind dann eben bewusste Tötungen. Aber diese Grenze, würde ich sagen, die ist eben manchmal schwer zu ziehen. Und wenn ich zum Beispiel in diesen Krankenakten sehe, wie Schocktherapien angewendet werden und wo meiner Meinung nach ganz klar in Kauf genommen wird, dass dabei auch Menschen sterben können, dann ist auch da die Linie zwischen Therapie und Tötung eben schwer zu fassen. Aber was jetzt mein konkretes Beispiel angeht, da würde ich eben sagen, was auffällt ist, dass diese Menschen, die oder ein Teil dieser Menschen, die in diesem Prozess, was ich, also normalerweise oder in der Forschung wurde das lange Zeit als sogenannte wilde Euthanasie, also die Zeit, wo das wirklich in den Krankenhäusern entschieden wird, wer jetzt sich selbst überlassen wird und wer nicht, dass in dieser Zeit die Menschen, die da dann tatsächlich sterben, dass das eben Menschen sind, die schon lange, jahrelang vorher eigentlich abgeschrieben sind. Und man in den Akten einfach ganz klar sieht, die sind eigentlich sozial tot, schon lange, bevor sie dann physisch letztlich umgebracht worden sind. Und das, glaube ich, dieser Mechanismus, also nicht das aktive, wirkliche, physische Töten, aber dieser Mechanismus, dass Menschen in der Psychiatrie als quasi unheilbar gelten oder Menschen in der Psychiatrie, wo das gesamte Personal weiß, die werden die Psychiatrie nie wieder verlassen. Oder wenn du weitergehst, speziell in der forensischen Psychiatrie, wo es Menschen gibt, wo wir wissen, naja, das sind irgendwie sogenannte Kinderschänder oder was weiß ich. Das sind eben Monster. Oder selbst in sowas wie Menschen mit Demenz, die in Altenheimen, ich nenne das eben in Ausnahmezuständen leben. Ausnahmezuständen meine ich in Zonen leben innerhalb der Institution, wo sie eigentlich mehr oder weniger sich selbst überlassen sind und eigentlich sich niemand mehr wirklich um sie kümmert, dann glaube ich, ist das ein Mechanismus, den es bis heute gibt und der nicht mehr zur physischen Ermordung führt, aber zu sowas wie, ich nenne das eben sozialen Tod. Und das, glaube ich, gehört eben auch zur Psychiatrie mit dazu. Also ich glaube, jeder, der in der Psychiatrie arbeitet, und wahrscheinlich auch jeder, der als Patient in der Psychiatrie war, kennt das. Dass es da zumindest Zonen gibt oder zumindest eben bestimmte Patienten gibt, die wo eigentlich alle wissen, ohne dass es ausgesprochen wird, dass das Menschen sind, die eigentlich aufgegeben sind.
In deiner Arbeit hast du vor allem Krankenakten erforscht?
Ja, also ich habe mich dann letztlich eben auf eine Akte konzentriert. Also ich habe geforscht in der Psychiatrie in Hamburg und da eben speziell in der Psychiatrie in Langenhorn und habe aber auch Akten aus anderen Krankenhäusern, aus anderen Psychiatrien als Vergleichsquellen hinzugezogen. Aber ich habe mich dann eben entschieden, eine Akte von einer Patientin, die eben schon 1931 das erste Mal aufgenommen worden ist nach Langenhorn oder nach Friedrichsberg, in dem Falle der Universitätsklinik in Hamburg. Und habe diese Akte, die ich glaube ca. 500 Seiten dick ist, eben wirklich Tag für Tag analysiert und mich immer gefragt, was ist da aufgeschrieben worden und was für einen Effekt hatte das? So. Das war meine Fragestellung. Und habe dann in anderen Akten geguckt, kann ich da Ähnliches wiederfinden? Und ich würde sagen, ja, das kann ich wiederfinden. Und ich habe dann im weiteren Schritt geguckt, was haben Pflegende zu der Zeit zum Beispiel gelernt, was sie am Patienten beobachten müssen? Und was war eigentlich die herrschende wissenschaftliche Meinung, wie psychiatrische Therapie aussehen muss. Und dann habe ich das quasi miteinander in Verbindung gesetzt. Das ist meine Arbeit. Und daran zeigt sich eben bei dieser Patientin, ich habe diese Akte gewählt, weil die anfängt vor dem Faschismus und die wird eben letztlich getötet 1943, also relativ spät. Und ich untersuche eigentlich, wie sich die Geschichte dieser Patientin von 1931 an entwickelt. Und meine Behauptung ist, dass eben die Eintragung, die 1931, also das, was ich als so eine Biografie der Patientin beschrieben habe, dass die eigentlich 1931 schon anfängt, dann wird diese Geschichte immer weitergeschrieben und irgendwann brechen die Aufzeichnungen ab und ab dem Moment ist eben klar, dass diese Patientin das ist, was ich als hoffnungsloser Fall bezeichnet habe und eben dann in der Konsequenz auch getötet wird. Aber die vegetiert eben Jahre in dem Krankenhaus, ohne dass eigentlich irgendeine Spur von ihr zu finden ist. Also es gibt dann immer nur noch so, was weiß ich, ein oder zweimal im Jahr Eintragungen. Zu einer bestimmten Zeit in den 30er Jahren gab es ja dann die Zwangssterilisation und die wird dann eben 1935 zwangssterilisiert. Und das Interessante ist, dass in diesem Verfahren der Zwangssterilisation, das findet eben vor sogenannten Gerichten statt, die eben darüber entscheiden, ob ein psychisch Kranker eben zwangssterilisiert werden muss oder nicht. Und das Interessante ist eben, dass diese Frau vor Gericht gar nicht spricht, aber dass dann quasi die Akte an ihrer Stelle spricht. Also man nimmt die Akte und schließt eigentlich aus der Akte, naja, diese Frau ist so knallverrückt, die muss sterilisiert werden. Und einige Jahre später dient auch wieder die Akte, und zwar Geschichten von 1931, die also Jahre zurückliegen, dienen eben als Begründung dafür, dass sie dann aussortiert wird oder selektiert wird und dann letztlich getötet wird. Und das finde ich ziemlich beeindruckend. Weil das eben auch was ist, was Fliegende natürlich auch heute machen. Also die Frage, was berichten wir über Menschen in der Psychiatrie, in unseren Akten und was folgt daraus und was hat das für Konsequenzen? Das ist schon zumindest für einen Pflegenden, der selber in der Psychiatrie gearbeitet hat, nochmal ziemlich beeindruckend gewesen, dass das eben letztlich dazu führen kann, dass das ein wesentliches Beweismittel ist, um Menschen auch psychisch zu töten.
Pfleger sind ja den Psychiatern auch immer untergeordnet gewesen. Wie weit sind sie da einfach nur hörige Vollstrecker oder wie weit sind sie auch selber aktiv?
Ja, das ist eben auch ein Punkt, weil die Pflege selber sich ja immer als machtlos wahrnimmt. Und das Interessante ist, dass in der juristischen Aufarbeitung dieser Patientenmorde Pflegende selten angeklagt waren und meistens freigesprochen worden sind. Und die Begründung eben meistens war, dass diese Pflegenden eben den Ärzten untergeordnet waren und eben nur Anordnungen befolgt haben. Aber ich glaube eben, dass sich die Pflege das an diesem Punkt viel zu einfach macht, weil wenn wir uns den Alltag in der Psychiatrie angucken, zu der Zeit und auch heute, dann sind es natürlich Pflegende, die in erster Linie zum Beispiel verantwortlich sind, bestimmte therapeutische Vorstellungen durchzusetzen. Und es sind Pflegende letztlich, die 24 Stunden am Tag mit den sogenannten Patienten in Kontakt sind. Platt gesagt, ohne Pflegende kann die Psychiatrie nicht funktionieren. Und ich glaube, dass eben die Pflegenden auf der einen Seite in einer ziemlich machtlosen Position sind, wenn man sich das hierarchische Gefälle jetzt in der Psychiatrie zwischen dem Psychiater und dem Pflegenden anguckt, aber in einer sehr machtvollen Position sind, wenn man sich das Verhältnis zwischen Pflegenden und Patienten anguckt. Und was die Ermordung der Patienten angeht, da ist es jedenfalls ganz deutlich, dass in Langhorn zum Beispiel die Transportlisten und die Entscheidung, wer in diese Transporte aufgenommen wird und die Entscheidung, vor allen Dingen, was ich über den Patienten berichte, dass das immer Pflegende waren. Und dass die Berichte letztlich der Pflegenden die Grundlage sind für das, was der Psychiater, weil zu der Zeit waren das eben nur Männer, letztlich in seine Berichte schreibt. Also man könnte auch sagen, ohne die Pflegeberichte gäbe es keine psychiatrischen Berichte und ohne die psychiatrischen Berichte könnte diese ganze Kaskade von Transportmeldungen und administrativen Vorgängen und so eben gar nicht stattfinden. Deshalb haben Pflegende eine sehr entscheidende Position innerhalb dieses Systems Psychiatrie. Und ich glaube, dass die Frage dieser Unterordnung der Pflegenden eben eher eine strategische Frage ist, weil dadurch, dass Pflegende strategisch dem Arzt untergeben sind, ermöglicht es quasi den Pflegenden Beobachtungen anzustellen, die der Arzt selber nie machen könnte, weil die Pflegenden quasi, ja, wenn man so will, auch auf einer Art Vertrauensbasis oft mit Patienten sind, die der Arzt eben nie aufbauen könnte. Und dadurch Pflegende aber eben an Informationen kommen oder auch Interventionsmöglichkeiten eröffnet bekommen, die eben dem Arzt nie zur Verfügung stehen. Und deshalb glaube ich, ja, es ist eben sehr wichtig, die Rolle der Pflegenden in der Psychiatrie sehr kritisch zu untersuchen und eben vor allen Dingen davon wegzukommen, von diesem Klischee, naja, Pflegende sind quasi nur die Handlanger der Ärzte, weil das ist natürlich für Pflegende auch sehr bequem, sich darauf zurückzuziehen. Und nebenbei ist das ja eine Erklärungsmuster, die viele aus meiner Generation, von der Elterngeneration kennen. Wir konnten nicht anders, weil wir mussten eben Befehle gehorchen. Und das ist eben, würde ich sagen, zu simpel und zu einfach.
Heutzutage muss man ja als Pflegender nicht nur Befehlen gehorchen. Heutzutage sind ja, ob es jetzt Altenheime sind oder auch Psychiatrien, sind das ja auch wirtschaftliche Unternehmen, also es muss unter einem wirtschaftlichen Aspekt auch gepflegt werden. Also ich denke da an Pflegeheime, da heißt es einfach 20 Minuten für eine Person ist schon fast zu viel. Und dieser Druck, der ist ja weder für die Pflegenden noch für die Insassen, nenne ich sie jetzt mal, förderlich.
Ja, genau. Und ich würde sagen, da wohnen wir jetzt vielleicht eher so einer Veränderung bei, weil ich glaube, dass es heutzutage eben Bestrebungen gibt, diese Vormacht der Ärzte zu beschneiden. Also vorher war es eben immer so, der Chefarzt oder der ärztliche Direktor entscheidet, was gemacht wird und die Kosten sind eben ein untergeordneter Punkt. Das stimmt jetzt so platt natürlich auch nicht, aber mehr oder minder. Und ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit sehen, dass diese Position der Ärzte relativiert wird und jetzt eben mehr und mehr dieser, ich sag mal, Management-Diskurs Einzug hält in die Pflege. Pflegerische Interventionen werden nicht mehr danach entschieden, was ist vielleicht das Beste für den individuellen Patienten, sondern eher danach entschieden, was können wir uns leisten oder so. Auch da ist es wieder so, dass Pflege da eine Schlüsselposition kriegt und das ist, glaube ich, der Grund, warum Pflege im Moment in einigen Bereichen auch eine andere Position kriegt, zum Beispiel Akademisierung der Pflege oder dass viel darüber gesprochen wird, wir brauchen mehr Pflegekräfte und so, weil auch hier wieder die Umsetzung solcher wirtschaftlichen Programme eben nur möglich ist, wenn Pflegende das machen. Und wenn Pflegende darüber jammern, dass sie quasi keine Zeiten mehr haben, um den Menschen in Anführungsstrichen korrekt zu pflegen, dann könnte man aber auch umgekehrt sagen, na gut, wer ermöglicht überhaupt, dass diese Einsparungen durchsetzbar sind? Und dann ist die Antwort, ja, das sind Pflegende selbst. Also das auch hier ist wieder diese Dilemmasituation. Es kommt irgendwie darauf an, von welchem Winkel aus ich das sehe. Wenn Pflegende sagen würden, das sind unmenschliche Bedingungen und das machen wir nicht mehr mit, als größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen und quasi ein politisches Bewusstsein davon entwickeln würde und als politische soziale Kraft auftreten würde, dann wäre es eben wesentlich schwieriger, solche Gesundheitsmaßnahmen durchzusetzen. Auch hier ist Pflege eigentlich in einer viel machtvolleren Position, als sich Pflege selber gerne darstellt. Weil wenn ich das anerkennen würde, dann würde daraus folgen, dass Pflege ja politisch endlich Position beziehen müsste.
Die Rolle von Pflegenden in der Psychiatrie, auch im Hinblick auf die Tötungen von Psychiatrieinsassen, hat sich Thomas Voth angesehen und er plädiert dafür, dass die Pflegenden ihre politische und ethische Verantwortung erkennen und wahrnehmen. Im nächsten Beitrag, also in der zweiten Hälfte dieser Stunde, kommen wir jetzt von der Theorie in die Praxis, von der Psychiatrie, von der Institution in die Selbsthilfe auf der Basis von Gegenseitigkeit. Wir hören Regina Bellion, die auf dem Kongress auf der Suche nach dem Rosengarten ihre persönlichen Erfahrungen mit Selbsthilfe im Umgang mit psychischen Krisen geteilt hat.
Als ich für ein paar Monate in einer Nervenklinik war, fehlten mir hinterher nicht nur diese Monate, mehr als ein ganzes Jahr war einfach weg. Und ich ahnte, dass das mit den Medikamenten zusammenhängt. Sprechen war zu anstrengend, denken ging auch nicht. Ich war ruhig und tat nur das Nötigste. Also das, was andere von mir erwarteten, mit mir hatte das nichts zu tun. Aber auch das wusste ich nicht. Dieser Verlust an Lebenszeit wurde mir erst klar, als ich zum zweiten Mal aus einer Klinik entlassen wurde, mit der Ermahnung, mein Leben lang meine Medikamente einzunehmen und ja keine andere Therapieform auszuprobieren. Zunächst hielt ich mich an diesen Rat. Wochenlang saß ich nahezu bewegungslos herum, tat nichts, wollte nichts, aber dreimal täglich zählte ich meine Tropfen ab. Und eines Tages wusste ich, ein Leben mit Haldol ist nicht mein Leben. Besser wäre es, tot zu sein. Wenn der erste Schnee fällt, erhänge ich mich. Vorher bleibt mir noch Zeit, andere Möglichkeiten auszuprobieren. Wenn ich sowieso in absehbarer Zeit sterbe, kann ich vorher gerade so gut meine Tropfen weglassen. Gleich am ersten medikamentenfreien Tag fiel mir auf, was ich wochenlang nicht bemerkt hatte. Ich war verdreckt und die Wohnung auch. Noch ein Tag und ich konnte mich einigermaßen bewegen. Ich wusch mich und machte die Wohnung sauber. Und ich begriff endlich, was in der richterlichen Einweisung stand. Meine Diagnose nämlich, um die ich mich jahrelang vergeblich bemüht hatte. Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis, las ich. Und dass mir im Wiederholungsfall eine dauerhafte Unterbringung droht. Ohne Medikamente hatte ich einen klaren Kopf und besorgte mir Bücher über Schizophrenie. Und so erfuhr ich, dass man Neuroleptika wegen Rückfallgefahr nicht abrupt absetzen darf. Aber genau das hatte ich getan. Also musste ich vorsorgen. Ich brachte Zettel in der Wohnung an mit Warnhinweisen für mich selbst. Bei Psychose nicht aus dem Haus rennen, Türen und Fenster unbedingt geschlossen halten, nicht mit Gegenständen werfen, nicht schreien, unter allen Umständen leise sein. Wenn niemand auf mich aufmerksam wird, dachte ich, werde ich auch nicht eingeliefert. Dann rief mein Freund an und teilte mit, er habe nun eine andere Freundin. Diese Kleinigkeit veränderte alles. Ich hatte sofort die Grundstimmung meiner Kindheit wieder. Ich war unerwünscht, Leben ist für andere da, für alle wäre es besser, wenn es mich nicht gäbe. Bald wusste ich nicht mehr, ob Tag oder Nacht war und wann ich zuletzt geschlafen hatte. Die Zettel, die ich vorsorglich verteilt hatte, hatten jetzt einen anderen Text. Entsetzt las ich die Botschaften. Mir wurde vorgeworfen, dass ich mich um eigene Belange sorge. Jetzt, wo es um die Menschheit, um die ganze Erde geht, nur mein Tod könne andere noch retten, ich müsse mich damit aber beeilen. Meine Wohnung war jetzt nur noch eine altertümliche Ruine ohne Dach. Das geheimnisvolle innere Zimmer, das vorher verschlossen war, stand nun offen. Darin lag nichts als ein Häufchen alter Kleider, die ich vor Jahren getragen hatte, um meine berufliche Rolle zu spielen. Ich erschrak. Mein inneres Zimmer war leer. Ich war nichts. Es gab mich gar nicht. Es gab Eindringlinge, gegen die ich mich wehren musste, die mich festhielten, vor denen ich Angst hatte. Für kurze Momente hatte einer von ihnen das Gesicht eines Freundes und dessen Stimme. Auf solch absurde Weise wurde ich getäuscht. Ich schlug um mich und warf den Blumentopf nach den Eindringlingen. Sie hielten mich einfach fest. Also es waren keine feindlichen Eindringlinge, es waren meine Freundinnen und Freunde. Und die sorgten dafür, dass die Nachbarn von meinem Zustand nichts mitbekamen, dass nichts nach außen drang, dass niemand Grund hatte, die Polizei zu alarmieren. Und so konnte diese bekannte Maschinerie erst gar nicht anlaufen. Mit Einweisung, Klinikaufenthalt, Neuroleptika, anschließend die obligate anscheinend Depression hinterher. Sie wollten einfach verhindern, dass ich nochmal eingeliefert werde und vielleicht für den Rest meines Lebens in der chronischen Abteilung verschwinde. Und sie blieben bei mir, bis die Welt für mich wieder einigermaßen erkennbar war. Damals sind wir nicht auf die Idee gekommen, dass wir eine so heikle Situation noch einmal haben könnten und dass dann ein anderer von uns der Patient wäre. Unsere Selbsthilfeunternehmungen waren also nicht geplant, denn wir hatten ja auch von nichts Ahnung. Und dass es trotzdem letztlich gut lief, immer gut lief, jedes Mal gut lief, liegt wohl daran, dass wir schon vor dem ersten Ernstfall einander gut kannten. Unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Ängste. Und dass wir sowieso viel Zeit miteinander verbrachten. Glück hatten wir natürlich jede Menge. Und unsere Dummheit war von Vorteil. Wir haben uns zum Beispiel nie gefragt, ob wir das, was wir hier tun, dürfen, oder ob das unter dem Paragraphen unterlassene Hilfeleistung fällt. Also ich war die Älteste, wenigstens ich hätte mich das fragen können. Also jetzt ganz kurz Selbsthilfe auf Gegenseitigkeit. Dazu brauchen wir einen Raum, in dem wir ungestört sind. Kein Telefon, kein Lärm, keine Angehörigen, die vielleicht schon den sozialpsychiatrischen Dienst angerufen haben. Wer jemanden durch eine Psychose begleitet, muss eigentlich nichts tun als da sein, für Ruhe sorgen und freundlich abwarten. Also in meinem Fall mussten auch noch Katastrophen verhindert werden. Das heißt, mir mussten die Messer aus der Hand genommen werden und ich hätte ja fast sonst die Wohnung demoliert. Ja, und jetzt zuversichtliche Stimmung verbreiten und ruhig abwarten. Und den Patienten beruhigen, ihn notfalls auf der Matratze festhalten, in Klammern, wir hatten hinterher alle blaue Flecken, und da bleiben. Im Hintergrund, und das ist ganz wichtig, organisiert jemand die Ablösungen. Die Ablösung bringt vielleicht was zu essen mit, auf jeden Fall Wasser. Gesprochen wird kaum. Und das ist schon alles. Kann doch jeder, denkt man. Es hat sich aber gezeigt, dass Leute, die immer wissen, was zu tun ist und wie man es macht, hier komplett fehl am Platz sind. Erfahrungsgemäß kommt hier besser klar, wer sich nicht an Normen orientiert und nicht gewöhnt ist, alles im Griff zu haben. Und da denke ich voller Dankbarkeit an den jungen Menschen, der gerade ein paar Tage Knasturlaub hatte, als ich dann zu einer Freundin musste, nach Mitternacht natürlich, und das Geld fürs Taxi, für solche Fälle, musste immer griffbereit sein, auch wenn sonst nichts im Haus war, ist der nämlich mit. Gott sei Dank, der konnte das Baby versorgen, denn ich weiß nicht, wie lange das unbeachtet da lag und wann das zum letzten Mal was gegessen hat. Wer einen Freund durch die Psychose begleitet, wird nämlich keineswegs Zeuge eines bodenlosen Wahnsinns. Die Situationen haben immer was sehr Tröstliches, bei allem Schlimmen. Der Freund hat nämlich kurze Momente Verbindung mit der Realität. Und das sind die Augenblicke, in denen er hört und versteht, was wir leise und beruhigend sagen. Und genau jetzt lässt sich sein Verhalten beeinflussen. Jetzt kann man ihn hinlegen, damit er zur Ruhe kommt. Also gut, ich kam dann wahrscheinlich nur für Minuten zur Ruhe. Das musste dann dauernd wiederholt werden. Ich weiß, dass es mit mir besonders schlimm war. Aber ich finde es toll, dass meine Freunde das ausgehalten haben. Mehrmals. Die kurzen Momente, in denen man die Wirklichkeit ringsum erkennt, ich sage dann immer, das sind Inseln der Realität im Meer der Psychose. Und es liegt am Helfer, ob und wie diese Inseln genutzt werden. Auch wer die Wohnung zertrümmert hat, so wie ich, und mit gefährlichen Gegenständen um sich wirft, so wie ich, hat zwischendurch Realitätsinseln. Auch wer Schizophrenesisch spricht, hat Realitätsinseln. Und so erklärt es sich, dass es immer nur wenige Augenblicke dauert, bis ein akut psychotischer Freund sich im Arm halten oder hinlegen lässt. Und Profis wissen von diesen Realitätsinseln. Ich habe noch nie erlebt, dass ich, wenn ich aus dem Wachsaal auf die sogenannte offene Station verlegt wurde, gefragt wurde, welche Krankenkasse bitte. Das müssen die gleich bei Ankunft erfragt haben. Ich habe es nur nicht mitgekriegt. Also, anscheinend ist man dann imstande, noch die richtige Krankenkasse zu nennen. Man kann diese Realitätsinseln auch besser nutzen, als ausgerechnet die Kassenzugehörigkeit zu erfragen. Das Hin und Her zwischen den Unruhephasen, die der Patient herstellt, und Ruhephasen, die der Helfer herstellt, kann dauern. Ruhe lässt sich immer wieder herstellen und muss auch immer wieder hergestellt werden. Es ist am besten, wenn ich dann liege. Aber Schlaf ist nicht möglich, solange der akut psychotische Film auf vollen Touren läuft. Und das ist der Punkt, wo alle Profis Angst kriegen, weil es gibt Untersuchungen, wenn jemand länger als 2 Nächte nicht geschlafen hat, wird er aggressiv. Ja, Donnerwetter, das bin ich auch vorher, wenn ich psychotisch bin. Das kann einem am Anfang natürlich Angst machen. Ja, wie kriege ich jetzt jemanden zum Schlafen? Also wir haben es versucht mit verschreibungspflichtigen Mitteln. Jetzt ist nicht der Raum, darüber zu diskutieren, wo kriegt man die her und in der Eile, wie schnell. Aber wir haben es ausprobiert und es nützt nichts. Also die heftigsten Schlafmittel sind dann völlig sinnlos. Wer den akut psychotischen Zustand hauptsächlich im Liegen erlebt, fällt streckenweise in einen Dösezustand und ruht wenigstens, wenn schon kein Schlaf möglich ist. Wenn man mehrmals miterlebt hat, dass nach längstens einer Woche der Schlaf wieder halbwegs normal wird, ist dieses Thema nicht mehr so beunruhigend. Bei abklingender Psychose habe ich das Gefühl, mein Schlaf sei dünn und löchrig. Und durchgestanden ist die Psychose nach unseren Erfahrungen, wenn ich während des Schlafs wieder Träume habe. Also wenn man wieder träumen kann, ist man mit einem Fuß wieder in der Realität. Festland in Sicht, ja. Wenn die psychotischen Filme abklingen, wenn die Halluzinationen seltener werden oder nicht mehr so beängstigend sind, Wenn ich mehrere Stunden am Stück schlafe, dann merke ich endlich, was meine Freunde für mich tun. Mir wird klar, dass sie wieder Zeit für sich und ihre eigenen Angelegenheiten brauchen. Ich kriege die Realität in sehr dicken Streifen dann inzwischen schon mit. Ich kann duschen, ich koche irgendwas und demonstriere so Gesundheit. Es dauert aber noch ein paar Wochen, bis das Erlebte an Gewicht verliert. Bei abklingender Psychose, wenn ich sie ungetrübt durch Neuroleptika erlebe, spüre ich endlich meinen Körper. Es ist, als ob ich nach einer anstrengenden, gefährlichen Reise bei mir selbst ankomme. Ich arbeite mich müde, um durchzuschlafen. Jetzt ist es gut, wenn niemand da ist, der Fragen an mich stellt oder Forderungen hat. So im Sinne von, und, was willst du jetzt machen? So kann es doch nicht weitergehen. Ja. Ich brauche jetzt Ruhe und Zeit für mich. Die offizielle Welt meide ich also. Im Garten und mit Haustieren bin ich jetzt besser aufgehoben. Während dieser Phase bin ich glücklich. Ich freue mich, weil ich lebe. Eine Psychose, die ich ohne Klinikeinweisung und ohne Neuroleptika durchlebt habe, ist eben was ganz anderes. Wenn ich meine psychotischen Erlebnisse nicht mittels Neuroleptika weggedrückt habe, habe ich jetzt wichtiges Material in der Hand. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber vor 20 Jahren wollte kein Klinikarzt sich mit diesem Scheiß identifizieren. Die wollten da gar nichts von hören. Mit den Bildern, Szenen, Filmen, die ich erlebt habe, muss ich mich nachträglich befassen. Ich muss sie nutzen. Sie sind nämlich der Schlüssel für fällige Veränderungen in meinem Leben. Ich sage nur, was ich erlebt habe. Ich kann hier keine Theorie und keine allgemeingültigen Weisheiten sagen. Also ganz kurz jetzt zusammengefasst, bei dieser ganzen Sache haben wir alle gelernt. Nämlich, eine Psychose hört auch ohne Medikamente wieder auf.
Genau.
Sie kann wiederkommen, wenn ich meine Themen nicht kläre.
Ja.
Es hängt von mir und auch von meiner Umgebung ab, wie lange meine Psychose dauert. Psychose ist nicht purer Wahnsinn, es gibt immer wieder Realitätsinseln, auf denen ich dann auch ansprechbar bin, vorübergehend, punktweise. Es gibt Anzeichen, die meine Psychose ankündigen. Wenn ich auf solche Anzeichen achte, kann ich lernen, eine Psychose zu vermeiden. Meine Psychose ist nicht sinnlos. Ich muss herausfinden, unter welchen Umständen und warum ich psychotisch werde und andere Lösungswege für mich erfinden. Ja, infolgedessen habe ich jetzt ganz triviale, banale Vorsorgepunkte. Also, geregelter Tag-Nacht-Rhythmus. Wir wissen alle, dass das nicht einfach ist, denn irgendwann kippt es bei uns, dann sind wir nachts munter und nicht tags, alles nicht so gut. Wenn man es erlebt hat, dass es nicht so gut ist. Also, geregelter Tag-Nacht-Rhythmus, genug Schlaf, halbwegs regelmäßiger Tagesablauf und tägliche Mahlzeiten. Erst habe ich gedacht, so einen Scheiß kann ich nicht machen, ist ja völlig langweilig. Aber ja gut, es ist nicht langweilig, weil ich mache es mir ja selbst. Und ich muss meine Körperhaltung und meine Atmung öfter kontrollieren. Spüre ich mich überhaupt? Atme ich ruhig oder, ja, dann brauche ich mich über nichts mehr zu wundern, was danach kommt. Ja, ich muss darauf achten, dass ich meinen Körper spüre. Ich muss wissen, was mir gut tut. Das kann lange, lange dauern, bis ich es weiß, weil ich habe es ja vorher nicht gewusst. Ich muss für mein Wohlbefinden sorgen. Wie immer das aussehen mag, und was auch immer andere davon denken mögen. Und ich muss eine für mich sinnvolle Beschäftigung finden, auch egal, was andere davon halten. In Stress- und Extremsituationen ist es gut, wenn ich Umgang mit Menschen habe, die mir wohlgesinnt sind. Ja, jedenfalls besser, als mich in meine Schwierigkeiten zurückzuziehen. Und ich muss mich immer wieder wie von außen im Blick haben. Das heißt, mich kontrollieren, zum Beispiel darauf achten, ob ich an Beziehungsideen stricke. Sie wissen alle, wie ich das meine, ne?
Nee.
Wer sagte nie?
Ich sag nie.
Wenn mir das Glas ins Waschbecken fällt und es zerspringt, nehme ich an, dass mit meinem damaligen Lover, in Klammern Alkoholiker, irgendwas Gravierendes passiert ist. Ja, in Psychose nimmt man das dann an. Dann hat alles eine Beziehung. Die Dinge sind nicht zufällig. In solchen Fällen muss ich dann rechtzeitig, und zwar bevor ich psychotisch richtig werde, andere bitten, die Dinge, die mir seltsam vorkommen, noch mal aus ihrer Sicht zu schildern, damit ich meine Sichtweise eventuell korrigieren kann. Das heißt, ich muss über meinen eigenen Schatten springen. Ja, und dann, ich glaube, der Punkt, der betrifft ganz viele von uns, ich konnte anscheinend ein zufriedenstellendes Selbstbewusstsein nicht bei Zeiten entwickeln. Also muss ich Zeit und Sorgfalt für mich aufbringen. Hat Jahrzehnte gedauert, bis ich das wusste. Denn vorher habe ich immer dafür gesorgt, ja, durch Leistung Anerkennung zu finden. Und das geht absolut nicht, so verzweifelt man es auch versuchen mag. Also muss ich Zeit und Sorgfalt für mich aufbringen. So bekomme ich eher das Gefühl, wertvoll und wichtig zu sein, als wenn ich irgendwelche Leistungen erbringe, deretwegen ich von anderen geschätzt werden möchte. Mit solchen Selbsttäuschungsmanövern habe ich mich viel zu lange aufgehalten. Ja, ganz schwieriger Punkt, wenn ich mich in eine enge Beziehung hineinwage, laufe ich Gefahr, mich auf ähnliche Weise verletzen zu lassen, wie früher als Kind. Und dann können bei mir leicht die Vorboten einer Psychose auftreten. Ich muss meine Gefühle, Ahnungen, Träume ernst nehmen. Je besser ich den Sinn meiner Träume, Tagträume, Halluzinationen verstehe, desto eher komme ich in die Lage, meine Angelegenheiten in der Realität zu behandeln, statt sie in den unbewussten Bereich zu verbannen, wo sie sich beim nächstbesten Anlass als psychotische Erlebnisse verselbstständigen könnten. Und zum Schluss, ich muss dafür sorgen, dass ich mit mir zufrieden bin, nicht andere mit mir. Dass ich Freude am Leben habe und dass mein Leben sinnvoll ist. Das heißt, ich muss mich mit mir selbst befassen, meine Ängste und Defizite kennenlernen, meine Wünsche und Vorlieben, all das, was ich nicht wahrhaben wollte, nicht wissen wollte, was aber zu mir gehört. Und seitdem ich mir das zumute und darauf viel Zeit verwende, ist mein inneres Zimmer nicht mehr leer.
Soweit Regina Bellion am 2. September in Berlin auf dem Kongress auf der Suche nach dem Rosengarten echte Alternativen zur Psychiatrie aufbauen. Einen Artikel von Regina Bellion findet man auf der Internetseite www.krisenpension.de. Dort beschreibt sie unter dem Titel Dabei sein, ein Soteria-Prinzip ihrer Erfahrungen. Weitere Artikel von ihr sind im Antipsychiatrie-Verlag von Peter Lehmann zu finden, in den Büchern Psychopharmaka absetzen oder auch in dem Buch Stadtpsychiatrie 2. Diese Stunde geht dem Ende entgegen. In der ersten Hälfte hatten wir ein Interview mit Thomas Voth bzw. mit Ausschnitten aus einem Interview mit dem Pflegewissenschaftler Thomas Voth. Er ist Autor des Artikels Tödliche Psychiatrie, der in der Zeitschrift Analyse und Kritik erschienen ist am 16. September. Die Analyse und Kritik Nummer 564 ist das. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Am Mikrofon war Mirko Brahms. Für Rückfragen, Anregungen und Kritik könnt ihr Kontakt aufnehmen über die E-Mail-Adresse zwischendenwelten@web.de. Zwischen den Welten in einem Wort. Desgleichen auch, wenn ihr Interesse habt, euch für antipsychiatrische Alternativen zu engagieren.